Frauen in den Orten. Eine Geschichte aus dem Pali-Kanon, nacherzählt von Horst Bungel. Es war schon eine lange Zeit vergangen, seit der in die Hauslosigkeit gezogene Prinz Siddhartha zum Buddha geworden war. Gewiss schon 20 Jahre. Die Zahl der buddhistischen Mönche betrug viele Tausende, vermutlich Zehntausende. Neben diesen Mönchen gab es zahlreiche Laienanhänger und Laienanhängerinnen, also Männer und Frauen, die den Buddha als ihren spirituellen Lehrer ansahen und von diesem als Schülerinnen und Schüler angesehen wurden, jedoch ein eher konventionelles Leben in Häusern und Familien führten. Was es jedoch nicht gab, waren ordinierte Frauen, waren Nonnen. Die buddhistische Mönchsangha hatte sich entwickelt aus einer Gruppe von Schramanieras, von in den Hauslosigkeit gezogenen sozialen Aussteigern, die auf der Suche nach spiritueller Verwirklichung waren. Diese Bewegung zählte damals in Indien nach Hunderttausenden. Es war gewissermaßen neben dem Brahmanismus, den man heute Hinduismus nennt, die zweite große religiöse Bewegung Indiens. Eine immer bedeutender werdende Gruppe dieser Schramanieras waren die Mönche der Sangha, der spirituellen Gemeinschaft derer, die dem Weg des Buddha, dem Buddha-Dharma, folgten. Indien war damals nicht nur nach Kasten eingeteilt, sondern es gab auch, wie in den meisten traditionellen Gesellschaften, eine klare Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern. Und natürlich war auch Indien, wie praktisch alle entwickelten Staaten der damaligen Zeit, eine patriarchalische Gesellschaft. War es inzwischen gesellschaftlich akzeptiert, dass spirituell Suchende in die Hauslosigkeit zogen, so war es ganz und gar undenkbar, dass Frauen solches tun könnten. Neben der sozialen Stellung der Frau, die, wenn sie denn in die Hauslosigkeit hätte ziehen wollen, ihre Eltern oder ihrem Ehemann hätte um Erlaubnis bitten müssen, und neben den auch für die Männer in der Hauslosigkeit existierenden Gefahren, gab es für die Frauen offensichtlich die zusätzliche Gefährdung, dass wenn sie allein in die Wälder gezogen werden, sie wie selbstverständlich als Freiwild für Vergewaltiger gegolten hätten. Sich aber männlichen Religionssuchenden anzuschließen, wäre ganz unmöglich gewesen. Suchten diese doch gerade Freiheit vom Luxusleben. Und Frauen waren natürlich ein besonderer Luxus, eine beständige Bedrohung für die sexuelle Enthaltsamkeit, die als hohes Gut galt und natürlich auch für den Ruf der jeweiligen spirituellen Gemeinschaft. Während einzelne Schramanieras oder auch Gruppen von ihnen als religiöse Sucher galten, deren Unterstützung zum Beispiel durch Essensspenden verdienstvoll ist, wären gemischtgeschlechtliche Gruppen als sittenlose Vagabunden verschrien gewesen, sodass dergleichen für spirituell Suchende schlicht unmöglich gewesen wäre. Dennoch muss es wohl einige Frauen gegeben haben, denen diese strenge Einteilung nicht einleuchtete. Im Brahmanismus war die Rolle der Frau ebenso klar definiert wie die Rolle der Tiere oder der unteren Kasten und der Kastenlosen, der Unberührbaren. Entsprechend deiner guten Taten, so lehrt der Brahmanismus, entsprechend deiner Taten im vergangenen Leben, bist du in diesem Leben sozial gebunden. Du bist hier, du bist Angehörige einer niederen Kaste, du bist Angehörige einer höheren Kaste oder du bist Frau. Jeder und jede hat so ihre klare soziale Stellung. Und ein Wunsch nach Änderung wäre nichts anderes als ein Aufbegehren gegen die göttliche Ordnung. Also hatte die Frau nicht aufzubegehren, sondern sich demutsvoll der göttlichen Ordnung zu unterwerfen, eine angemessene, dienende Rolle zu spielen und, wenn sie dann ihrem Mann Söhne gebar und ordentlich alle Pflichten erfüllte, so winkte ihr eine bessere Wiedergeburt. vielleicht sogar als Mann. Genauso unüberwindlich wie die Geschlechtsschranke war die Kastenschranke. Auch hier war der einzige Ausweg in der hinduistischen Gesellschaft die Wiedergeburt in einer höheren Kaste aufgrund guter Verdienste in diesem Leben. Gegen diese Lehre der Brahmanen stand die Lehre des Buddha. Entscheidend ist nicht, wo du herkommst, sondern wo du hingehst. Das heißt nichts anderes, als dass man in jedem Augenblick seines Lebens in der Hand hat, wie man sich verhält. Durch ethisches Leben und geschicktes Handeln ist man jederzeit in der Lage, sein Schicksal vom nächsten Moment an mitzugestalten. Nicht erst nach einer Wiedergeburt. Aus genau diesem Grund konnten Männer aller Kasten und auch Kastenlose in die Sangha des Buddha ordiniert werden, selbst Verbrecher, wie zum Beispiel Angulimala, konnten aufgenommen werden, wenn sie denn ihren Lebenswandel tiefgreifend und nachhaltig geändert hatten. Eigentlich, so könnte man meinen, lag die Frage in der Luft, warum das, was für Angehörige niederer Kasten und für Kastenlose sowie Verbrecher gelten sollte, dann nicht auch für Frauen Geltung haben müsse. Lange schien jedoch diese Frage niemand zu stellen, bis der Buddha eines Tages wieder in Kapilavastu weilte, der Hauptstadt der Republik Shakya, aus der er stammte. Er war der Sohn des Herrschers von Shakya, und man hatte ihm nach langer Zeit verziehen, dass er seine Familie verlassen hatte. Allerdings folgten ihm, wann immer er in seine Heimatstadt kam, angesehene Männer aus gutem Haus in die Einsamkeit. So unter anderem sein Sohn Rahula, sowie Ananda, Nanda und viele andere. Daher waren die Gefühle der herrschenden Schicht durchaus gemischt, wann immer der Buddha die Hauptstadt betrat. Schon wenn man hörte, der Buddha ist nur noch wenige Tagesmärsche entfernt, er nimmt offensichtlich Kurs auf Kapilavastu. Sofort gab es Spekulationen, wer denn diesmal dem Buddha folgen würde. Aber auch diejenigen, die dafür in Frage kamen, meist junge Männer ohne familiären Verpflichtungen, fragten sich, ob sie denn dem Buddha folgen sollten. Inzwischen waren jedoch praktisch keine ungebundenen jungen Männer mit spirituellen Tendenzen mehr übrig, so dass das Establishment von Shakya den Besuch des Buddha gelassen entgegensehen konnte. In den vornehmen, gebildeten Kreisen von Kapilavastu gab es damals einen gewissen Frauenüberschuss, was nicht völlig unerheblich war, denn zahlreiche Männer waren in den vergangenen Jahren dem Buddha in die Haus- und Ehelosigkeit gefolgt. Diese Frauen, nicht von Männern behütet, untereinander in Kommunikation und häufig ohne eheliche Pflichten, waren empfänglich für dumme, für völlig unakzeptable Gedanken. Die angesehenste unter diesen Frauen aus gutem Hause war Mahaprajapati Gotami. Mahaprajapati Gotami war die Schwester von Prinz Siddharthas leiblicher Mutter Maya. Diese war nur wenige Tage nach der Geburt des Knaben des späteren Buddha gestorben. Und Mahaprajapati Gotami war außerdem eine der Nebenfrauen des Raja, des Herrschers von Shakya, der den Namen Suddhodana hatte. Und was in diesem Zusammenhang vielleicht noch wichtiger ist, sie war die Amme Siddharthas, des späteren Buddha. Die Frau, die ihn nach dem Tod seiner Mutter säugte und ihm zur sozialen Mutter wurde. Der Buddha war wie üblich, wenn er in Shakya weilte, im Palast eingeladen, man speiste miteinander und tauschte Höflichkeiten aus. Man erzählte sich, was inzwischen vorgefallen war, und oft wurde der Buddha auch gebeten, eine Dharma-Geschichte zu erzählen. Als die Feierlichkeiten sich dem Ende zuneigten, wuchs die Spannung. Wenn der Buddha nun gehen würde, würden wieder junge Männer aus gutem Hause aufstehen, um Aufnahme in die Mönchsangha zu bitten? Und wenn ja, wer? Eine knisternde Spannung lag über der Festgesellschaft. Allein einer schien völlig entspannt zu sein. Der Buddha, Er wusste noch nicht, dass wenige Augenblicke später etwas geschehen sollte, das selbst einen voll und ganz Erleuchteten aus der Fassung bringen sollte. Als die Zeit gekommen war, verabschiedete sich der Buddha vom Herrscher und von den Edelmännern und er wollte sich dann Mahaprajapati Gotami zuwenden, als dieser aufstand, dem Buddha fest in die Augen blickte und laut und vernehmlich, so dass jeder es hören konnte, sprach: Erhabener, viele edle Menschen sind mit euch in die Hauslosigkeit gezogen, folgen dem Dharma, das ihr verkündet habt, und befinden sich auf dem Pfad der Erlösung oder sind bereits erlöst. Herr, auch ich möchte in die Hauslosigkeit ziehen. Nehmt mich in die Sangha der edlen Menschen auf. Das war unerhört. Das war praktisch die traditionelle Formel, mit der sich in der Vergangenheit an gleicher Stelle Männer geoffenbart hatten, die dem Buddha folgen wollten und immer akzeptiert wurden. Nur, dass diesmal statt des Wortes Männer das Wort Menschen verwendet wurde. Gerade so, als ob es rechtlich und tatsächlich nicht gewaltige Unterschiede zwischen Männern und Frauen gäbe. Trotz dieser großen Festgesellschaft, jetzt hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Das ist absolut unmöglich, entgegnete der Buddha und war sich bei diesem Urteil erstmals des Beifalls aller Anwesenden sicher. Zumindest aller anwesenden Männer. Jetzt erwartete jeder, dass sich Mahaprajapati Gotami kleinlaut hinsetzen müsse oder heulend weglaufen. Doch sie tat nichts dergleichen, sondern etwas noch mindestens genauso Unerhöhtes wie ihre erste Rede. Diesmal war es jedoch nur ein Wort, das sie an den Buddha richtete. Warum? Wohl die Tatsache, dass sie ihn gesäugt hatte, so nahmen die Anwesenden an, verlangte vom Buddha, ihr gegenüber überhaupt zu antworten. Es ist unmöglich für die Reputation der Sangha, wenn Frauen ihr folgen. Und es ist ebenso unmöglich, eine Frau allein in die Hauslosigkeit ziehen zu lassen. Männer und wilde Tiere würden dir gefährlich werden. Das war's, der Buddha wollte sich gerade zum Gehen wenden, doch Mahaprajapati Gotami war noch nicht fertig. Haltet ein, Buddha! Mit dem ersten Argument mögt ihr recht haben, aber das zweite zieht nicht. Nicht, wenn ich nicht allein bin, sprach's und wandte sich um. Edle Frauen von Kapilavatthu, wer von euch ist bereit, mit mir gemeinsam auf dem Pfad des Buddha zu wandeln und in die Hauslosigkeit zu ziehen und nach Erleuchtung zu suchen? Dutzende von Frauen erhoben sich und überall tönte es: Ich auch, ich bin dabei. Nicht wenigen Männern lief es eiskalt den Rücken herunter. Sie bekamen Gänsehaut, ihre Haare sträubten sich. Eindeutig eine Verschwörung. Ein Weiberaufstand. Das konnte nicht spontan sein. Das war abgesprochen. Schluss damit, das ist unmöglich, definitiv unmöglich, sagte der Buddha und wandte sich an seinen Sekretär. Komm, Ananda! Dieser machte eine achselzuckende Bewegung in Richtung der Frauen und folgte dann dem Buddha. Ohne sich noch einmal umzublicken, reiste dieser ab und wanderte die ganze Nacht durch, schweigend. Im angemessenen Abstand folgte Ananda. Edle Frauen, rief jetzt Mahaprajapati Gotami, folgt mir zur Beratung. Das Entsetzen der Männer und natürlich auch der vielen Frauen, die sich nicht an dem Weiberaufstand beteiligt hatten, war groß. Herrschte vorher beklemmende Stimme, so entstand jetzt ein erhebliches Palaver. Genug Gesprächsstoff für die halbe Nacht. Der Likör floss reichlich und man echauffierte sich mehr und mehr. Aber auch bei den ausstiegswilligen Frauen ging es hoch her. Es war gut, so gemeinsam aufgetreten zu sein. Wir Frauen sind nicht Schlechteres als die Männer. Wir haben genauso das Recht, Schramanieras zu werden. Das war die eine Meinung. Das war aber äußerst ungeschickt, so argumentierten andere. Der Buddha lässt uns nicht in die Sangha und die anderen zerreißen sich jetzt über uns die Mäuler. Die nächsten Tage, Wochen, ach was sag ich, die nächsten Jahre werden für uns die Hölle sein. Wir haben die Männer in ihrem Selbstverständnis angegriffen und müssen uns jetzt wieder demütig unter ihre Herrschaft begeben. So ging die Diskussion einige Zeit hin und her. Schließlich ergriff Mahaprajapati Gotami das Wort. Schwestern, ihr habt recht. Du hast recht, Mala, wenn du sagst, es war an der Zeit, ein Zeichen zu setzen, dass wir nicht schlechter sind als die Männer und das gleiche Recht auf spirituelle Entwicklung haben. Und auch du, Schwester Purima, hast recht, dass es die Hölle für uns wäre, wenn wir jetzt kleinlaut an Heim und Herd zurückkehren würden. Genau das dürfen wir nicht tun. Ist euch aufgefallen, der Buddha hat zweimal abgelehnt. Erst eine dreifache Ablehnung ist aber nach alter Väter und alter Mütter Sitte rechtsgültig. Außerdem hat er Bedenken, wir seien zu schwach für das Leben auf der Straße. Beweisen wir ihm doch das Gegenteil. Ich habe mit Ananda gesprochen und weiß, wohin der Buddha von hier aus gehen wird. Er will eine große Gruppe Mönche in Sanyani treffen. Das ist ein weiter Weg, 120 Meilen. Lasst uns ihm folgen und ihn dann nach 120 Meilen erneut fragen. Dann, wenn er sieht, dass wir den Strapazen des Lebens in der Hauslosigkeit gewachsen sind. Es gab noch weitere Argumente, aber schließlich setzte sich allgemein die Erkenntnis durch, dass Mahaprajapati Gotamis Vorschlag der einzige sei, bei dem das Selbstbewusstsein und die Entschlossenheit der Frauen keinen Schaden nehmen würde und der einzige Weg, auf dem die Verwirklichung noch in diesem Leben möglich sei. Bei Morgengrauen verließen die Frauen die Stadt, unbemerkt, denn die Festgesellschaft schlief ihren Rausch aus. Einige Tage später saßen der Buddha und die Mönch, die er besuchen wollte, beisammen, und er sprach gerade mit ihnen über den Dharma, als einige Unruhe durch die hinteren Reihen der sonst so schweigsamen Mönchsversammlung ging. Auch der Buddha sah auf. Das konnte doch nicht wahr sein. Hier nur wenige Tage nach dem Zwischenfall in Kapilavatthu erschien Mahaprajapati Gotami 120 Meilen von seiner letzten Begegnung mit ihr entfernt, offensichtlich ohne männliche Begleitung, ohne Pferd und Wagen und ohne Elefanten, verschwitzt und vom Staub der Landstraße bedeckt, und mit ihr Dutzende weiterer Frauen, gezeichnet von den Strapazen des ungewohnten Marsches, aber auch von einer wilden Entschlossenheit. Keine der Frauen sagt etwas. Auch das Raunen der Mönche war jetzt verstummt. Jeder war sich der Ungeheuerlichkeit des Augenblicks bewusst. Mahaprajapati Gotami blickte den Buddha an, als wolle ihr Blick ausdrücken, und, was sagst du jetzt? Aber ihre Lippen bewegten sich nicht. Auch der Buddha sagte nichts. Er stand auf, drehte sich um und ging in den Wald. Jedenfalls hat er nicht zum dritten Mal Nein gesagt, flüsterte eine der Frauen Mahaprajapati Gotami zu. Diese aber nahm Ananda beim Arm und ging mit ihm in eine andere Richtung. Hier geschieht Ungeheuerliches, war es den Mönchen bewusst. Erst das Auftreten dieser Frauen im Lager der Mönche. Dann nimmt eine von ihnen den ehrwürdigen Ananda am Arm. Sie berührt ihn. Der lässt sich das gefallen und geht dann gar mit ihr in den Wald. Das schien das Ende der Mönchskultur, der Verlust aller Sitten. Diese Frauen waren drauf und dran, alles kaputt zu machen, was der Buddha in all den Jahren aufgebaut hatte. Einige der jüngeren Mönche schielten sogar zu den Frauen herüber, die sich dort auf dem Boden niederließen und ihre nicht gerade für beide Wanderungen gemachten Kleider, teilweise von den Strapazen der Reise im Sengen der Sonne durchgeschwitzt und eingerissen waren und dort in Fetzen herabhingen. Keiner der Mönche wäre jedoch auf die absolut absurde Idee gekommen, den Frauen vielleicht etwas Wasser zum Trinken oder zum Waschen zu holen oder ihnen den Weg zum nahen Bach zu zeigen, wo sie sich hätten erfrischen können. All das wäre nicht nur ein Verstoß gegen die Mönchsregeln gewesen, von Frauen möglichst keine Notiz zu nehmen, aus Vorsicht vor aufkommender Begierde. Es wäre auch gesellschaftlich völlig unakzeptabel gewesen und schon fast einem unsittlichen Antrag gleichgekommen. Natürlich erwarnte auch keine der Frauen ein solches Benehmen. Ananda und Mahaprajapati Gotami waren sich einig, es sei besser, wenn Ananda den Buddha fragte, die Frauen als Nonnen zu ordinieren. Denn gegenüber Ananda hatte er noch nicht zweimal Nein gesagt. Ananda könnte gegebenenfalls nach einer Verneinung noch ein paar Argumente nachschieben. Es war Anandas schwerster Gang. Alle Verantwortung lag auf ihm. Er begab sich zum Buddha. Dieser saß am Rande des Baches und sah ins klare Wasser. Ananda wusste, dass es besser war, abzuwarten, bis der Buddha ein Zeichen gab, dass Ananda reden solle. Nach einiger Zeit sprach der Buddha: Ananda, du bist gekommen, um mich um etwas zu bitten? Ananda stellte die erwartete Frage. Der Buddha lehnte klar und ohne Wenn und Aber ab. Ananda erläuterte die Strapazen, die die Frauen auf sich genommen hätten, ihre offensichtlich tiefe Absicht, den Dharma zu praktizieren. Die Tatsachen, dass es viele Frauen seien, keine einzelnen gefährdeten Geschöpfe. Der Buddha lehnte zum zweiten Mal ab. Ananda fasste sich ein Herz. Er erläuterte die Vorteile der Zufluchtnahme und schilderte plastisch, was die Frauen erwartete, wenn sie wieder nach Kapilavatthu zurückkehrten. Er zog alle Register seiner Überzeugungskunst. Nein, Ananda, es geht nicht. Hast du die Blicke der Mönche gesehen, als die Frauen kamen, sich hinsetzten? Hast du das Aufflackern in den Augen nicht weniger gesehen, als sie sich ansahen, bei den Mönchen, aber auch bei einigen der Frauen? Ich wünschte mir von Herzen, es wäre anders, aber es geht nicht. Es tut mir leid, Ananda. Das war das dritte Nein. Damit war die Sache entschieden. Weder der Buddha noch Ananda machten Anstalten, zu den anderen zu gehen und die Entscheidung zu verkünden. Der Buddha saß und blickte ins Wasser. Ananda stand daneben, Tränen rannen über seine Wangen. So verharrten sie eine volle Stunde. Dann hatte sich Ananda offensichtlich wieder gefasst. Der stille Strom seiner Tränen war versiegt, und so ergriff Ananda als erster das Wort. Herr, mir sind einige Dinge bezüglich der Lehre noch nicht ganz klar. Würdet ihr wohl die Gelegenheit nützen, mir drei Fragen zu beantworten? Schweigend stimmte der Buddha zu, obwohl es ihm doch sehr merkwürdig vorkam, dass Ananda so kurz nach seinem emotionalen Ausbruch bereit war, auf ein scheinbar völlig anderes Thema überzugehen. Herr, ihr habt die Aufnahme dieser Frauen in den Orden abgelehnt, sicherlich mit guten Gründen. Aber sagt, angenommen, Frauen würde es erlaubt sein, in die Hauslosigkeit zu ziehen. Sie würden den Dharma hören und eifrig praktizieren können. Könnten dann eigentlich auch Frauen ebenso wie Männer, zur höchsten Erleuchtung gelangen?
Sicher, Ananda. Auch Frauen werden unter diesen Umständen in der Lage, genau wie Männer, zur höchsten Erleuchtung zu gelangen, antwortete der Buddha mit einem Stirnrunzeln, denn offensichtlich war für Ananda das Thema der Frauenordination gedanklich noch nicht abgehakt, obgleich er doch dreimal abgelehnt hatte. Andererseits gab es keinen Grund, auf Anandas völlig theoretische Frage nicht einzugehen.
Die zweite Frage, die ich habe, Herr: Da ist ein edler Mann in der Welt. Wem in der Welt ist er wohl am meisten zu Dank verpflichtet?
Das war eine rhetorische Frage, denn darüber gab es in ganz Indien keinerlei Zweifel. Es gab nur eine Antwort, das wussten der Buddha und Ananda gleichermaßen. Aber es war am Buddha zu antworten, denn er hatte zugestimmt, drei Fragen von Ananda zu beantworten, auch wenn ihm der Verlauf dieser Befragung absolut nicht gefiel.
Ein edler Mann, Anna, ist, wie wir beide sehr wohl wissen und wie es alter Brauch ist, am meisten zum Dank der Mutter verpflichtet, die ihn gesäugt hat.
Das war die offizielle Antwort, wörtlich. Niemals wurde in Indien daran gezweifelt. Aber die Frage war taktisch äußerst geschickt gestellt, denn Mahaprajapati Gotami war zwar nicht Buddhas leibliche Mutter, aber sie war die Mutter, die den Knaben gesäugt hatte. Der Verlauf des Gesprächs behagte dem Buddha jetzt absolut nicht mehr. Dieser Ananda, so geschickt war er noch nie aufgetreten.
Der Buddha hatte die Augen geschlossen und seine Zähne fest zusammengepresst. Er fürchtete die entscheidende Frage. Wenn Ananda das Spiel klug spielte, konnte jetzt nur noch eine Frage kommen. Und Ananda spielte das Spiel klug. Er machte den entscheidenden Spielzug.
Was, Herr, ist wohl das köstlichste Geschenk, das ein Mann der Mutter, die ihn gesäugt hat, machen könnte?
Die Antwort war klar. Der Buddha hatte sich seit Jahren gepredigt, das köstliche Geschenk von allen, den Dharma zu geben. Und natürlich, niemand hat so gute Chancen, den Dharma zu praktizieren wie der Ordinierte.
Lass mich allein, Ananda. Ich muss die folgenschwerste Entscheidung treffen, seit ich nach meiner Erleuchtung unter dem Bodhibaum aufgestanden bin.
Dies sagte der Buddha statt einer Antwort.
In der Tat war dies eine schwere Entscheidung. Anandas Argumentation war absolut schlüssig. Das Edelste, was ein Mann tun kann, war im Alter die Mutter, die ihn gesäugt hat, zu unterstützen. Das war gute Sitte in Indien und bezog sich traditionell auf materielle Absicherung. Mahaprajapati Gotami fehlte es materieller nichts, aber er, der Buddha, hat immer gelehrt, dass das Materielle vergleichsweise unwichtig sei. Entscheidend sei das Spirituelle, und es bedeutet letztlich, dem Dharma zu folgen. Er konnte das der Mutter, die ihn gesäugt hat, nicht vorenthalten. Und was war mit all den anderen Frauen? Wie sollte er die halbe Menschheit von der Chance, in diesem Leben zur Erleuchtung zu gelangen, ausschließen?
Aber was würde das für die Mönchsgemeinde bedeuten? Welche Probleme kämen damit auf sie zu? Was bedeutete das angesichts der Konditionierung all dieser Mönche, die schließlich Kinder dieser Gesellschaft waren? Und was für die Frauen, die eben dieser patriarchalischen Gesellschaft entstammen? Würden womöglich unzählige Frauen um Ordination bitten, die eigentlich nicht den Dharma suchten, sondern nur ihrer gesellschaftlichen Rolle entfliehen wollen? Die sich gewissermaßen die Rosinen der Freiheit herauspicken wollen, ohne das in jeder Hinsicht enthaltsame Leben führen zu wollen?
Welchen Effekt hat das auf das Ansehen der Sangha? und damit auch darauf, wie sehr diese Sangha für wirklich ernsthaft strebende Männer attraktiv wäre. Oder würden womöglich solche kommen, die die Frauen für Groupies hielten? Was bedeutet das dafür, wie die Laien der Sangha gegenüberstehen? Wird dann weiterhin die notwendige Unterstützung durch rechtschaffene Haushalte gegeben sein? Letztlich bedeutete diese Entscheidung einen massiven Eingriff in ein ganzes Netzwerk von Bedingungen und Folgen. Wenn denn eine Nonnenordination erfolgen sollte, würde es ein spezielles Regelwerk für Nonnen geben müssen. Das Regelwerk für Mönche hatte sich im Laufe von über 20 Jahren herausgebildet, je nach Erfordernissen. Die Nonnenregeln hingegen mussten jetzt sofort festgelegt werden, um den Bestand der Sangha nicht zu gefährden. Eines musste dabei ganz klar sein. Es musste ein Regelwerk geben, das einerseits Frauen, die nicht ernsthaft streben wollten, vom Eintritt in den Orden abhielt. Es musste also abschreckend genug sein. Andererseits durfte es die moralische Integrität der Mönche und natürlich auch der Nonnen nicht gefährden. Und schließlich musste es so gefasst sein, dass die patriarchalisch strukturierte Gesellschaft Indiens dies akzeptieren konnte, ohne der Sangha die Unterstützung zu entziehen. Als der Buddha zurückkehrte, erreichte die Spannung unter den Frauen, aber auch bei den Mönchen ihren Höhepunkt. Er fragte: Frauen, seid ihr bereit, unter folgenden sehr strengen Bedingungen die Ordination zu akzeptieren? Erstens, Frauen- und Männerorden sind strikt getrennt. Zweitens, eine Nonne hat einem Mönch stets die Ehrerbietung zu erweisen, egal wer von beiden älter ist oder früher ordiniert wurde. Drittens, eine Nonne darf einen Mönch niemals kritisieren. Viertens, eine Nonne darf den Mönchen keine Belehrung erteilen. Freudig stimmten die Frauen zu. Dann wurden die Nonnen ordiniert und die beiden Orden trennten sich. Der Buddha und Ananda gingen mit den Nonnen, um sie im Dharma zu unterweisen. Beide Orden waren nun streng getrennt. Nur zwei Männer durften bei den Nonnen sein, um sie zu unterweisen. Der Buddha, der den Dharma am tiefgründigsten vermitteln konnte, und Ananda, der durch seine Fürsprache die Gründung des Frauenordens erst ermöglicht hatte. Ihm waren die Nonnen immer in ganz besonderer Dankbarkeit verbunden.